Hallo, hier ist Bible Tunes mit jüdisch-christlichen Gedanken und Impulsen zum Thema Der Messias von Asaf Zeevi, Anatoli Uschumirski und Detlef Kühlein. Als Jesus gelebt hat, ist er als Jude in Israel unterwegs gewesen und hat zu Juden gesprochen und sie eingeladen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Aber wie ist das eigentlich? Muss ein Jude umkehren? Muss er sich bekehren? Von was muss er umkehren? Zu was muss er sich bekehren? Das ist eine interessante Frage, die uns auch heute noch beschäftigt. Paulus ist da ein gutes Beispiel. Er hat ja so eine Art Bekehrungserlebnis gehabt, oder? In Apostelgeschichte 9 lesen wir davon. Jesus begegnet ihm und fragt ihn: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und dann beginnt ein neuer Lebensabschnitt im Leben des Paulus. Ja, aber wie ist das? Ist Saulus, das ist sein hebräischer Name, dann zum Paulus geworden, wie man so landläufig sagt? Vom Saulus zum Paulus? Hat er sein Jüdischsein, seinen jüdischen Glauben aufgegeben? Und ist dann Jesus gefolgt? Er war ja dann als Heidenmissionar später auch in heidnischen Städten unterwegs. Das war ja auch sein Auftrag. Und schreibt er nicht selbst in Philipper 3 genau das, dass er sagt, er hat sich gelöst von seinem alten Glauben, oder? Genau die Dinge, schreibt er in Philipper 3, Vers 7, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Und dann sagt er später, dass er seinetwegen, also für Jesus, habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, so die neue Genfer Übersetzung. Also, was hat er oder wem hat er denn den Rücken gekehrt? Was war das genau, was sich da verändert hat im Leben des Saulus? Genau zu diesem Thema hören wir jetzt Anatoli und Asaf in einem Gespräch.
Wir sitzen hier im Studio, das ist eigentlich ein kleiner Kasten. Zwei Juden in einem abgeschlossenen Raum, ob das gut ausgeht?
Ich hoffe es.
Ja, zu Detlefs Frage, was heißt das? Er kehrt seinen Rücken um. Zu was? Also für mich ist es ganz klar, er verlässt das Judentum nicht, aber er kehrt seinen Rücken um zur Verfolgungsaufgabe.
Mhm. Das ist ja keine Streitfrage zwischen uns, ich glaube auch. Weil wenn, so wie ich meine Bibel lese, sehe ich immer wieder, wie Paulus auf seine jüdische Herkunft stolz ist. Er schreibt, ich bin Hebräer von Hebräer. Das ist ja auch eine Aussage, die nur vom Judentum verständlich werden kann. Man könnte Hebräer auch sein, wenn man sich zum Judentum bekehrt. Aber für Paulus ist sehr wichtig, das zu betonen, nein, ich bin als Jude geboren und ich denke, er ist bis zu seinem Tod Jude geblieben, mit ganzen Traditionsfolgungen, die Feste feiern und der Fasten am Yom Kippur und so weiter. Deswegen seine Bekehrung, das ist für mich auch eine große Frage. Wenn ich das Wort Bekehrung höre, dann frage ich gleich, woher und wohin? Mhm. Was denkst du?
Vielleicht schauen wir auf seine Herkunft und seinen Hintergrund, das hilft schon. Er sagt über sich selbst, ich bin Pharisäer. Über viele Juden haben wir die Aussage gar nicht, über zwei. Mhm. Davon ist einer Paulus oder Shaul. Shaul Hatarsi, Saulus aus Tarsus. Bis heute kursieren ja Gerüchte unter uns Juden, aus welchem Dorf seine Familie stammt, aus Gush Chalav in Galiläa, Obergaliläa. Und Angabe in, ich glaube, Apostelgeschichte 23, als gegen ihn ein Anschlag geplant wurde.
Genau.
Vom Hohen Rat.
Ja.
Verrät sein Neffe ihm den Plan. Und sein Neffe ist dem Gerücht nach Eliezer ben Hyrcanus, ein Gelehrter, ein ganz bekannter Tanaid aus dem ersten Jahrhundert bis hin zum zweiten, dem auch vorgeworfen wurde, bis zum Schluss der Häresie anzugehören, also Minim, das Negative, die Bezeichnung für Judenchristen.
Ja.
Von daher, er blieb familiär und sicher nicht nur familiär dort. Wenn er Pharisäer ist, er hat ja eine rabbinische Ausbildung und wie er argumentiert, vor allem wenn er Juden anschreibt in seinen Briefen, der macht das wie ein Rabbi.
Ja,
er benutzt Bilder aus der Tora, er argumentiert ja, wie wir das in der Talmudschule studieren, selber machen bis heute.
Ja.
Von daher denke ich nicht, dass er seinen Rücken umgekehrt hat. Die Frage ist, was macht er mit Heiden, die jetzt an Jesus glauben? Mit ihnen kann er so aus dieser Begriffswelt gar nicht sprechen. Die können kaum etwas damit anfangen. Die haben keine Ahnung.
Ja.
Von daher muss er einen neuen Weg finden.
Vielleicht eine kurze Notiz zu seiner Ausbildung. Er schreibt, dass er bei Gamaliel gelehrt hat. Der Gamaliel war der Enkel von dem großen Gelehrten Hillel. Und wenn ich die Lehre von Paulus anschaue, dann gibt es so viel hilläische Dinge, die Auslegung der Bibel, die Vergleiche, das Volk Israel geht durch das Schilfmeer als Taufe vom Volk Israel. Also das ist ja alles hilläisch, die Schule. Das heißt, er hat alle diese Dinge in seiner Lehre benutzt. Aber interessanterweise, du hast jetzt das angedeutet, was ist der Weg, der er eingeschlagen hat. Und soweit wie ich meine Bibel kenne, ich überlege mir, ob ich überhaupt dort in Bezug auf Paulus irgendwo das Wort Bekehrung lese. Er beschreibt das nicht als eine Bekehrung. Mhm. Und die Idee vom Saulus zum Paulus, ich denke, das ist nichts anderes als christliche Hirngespinst.
Er hatte zwei Namen. Er ist nicht der Einzige, er ist einer von Millionen von Juden, die in der hellenistischen Welt, das heißt Juden in der griechisch orientierten Welt, lebten. Die haben einen hebräischen und einen griechischen Namen angenommen. Genau. Das ist ja nichts Außergewöhnliches.
Das stimmt, ja. Und die ganze Bekehrungsgeschichte, vielleicht müssen wir Asaf wegen die um Zuhörer willen irgendwann auf den Begriff Tshuva kommen. Was denkst du darüber?
Ja, Tshuva, zurückkehren. Kehrt zurück zum richtigen Weg, zu den Geboten, zu der Tora. Aufruf.
Genau, was machen wir normalerweise Juden zum Beispiel, wenn wir eine Tshuva machen?
Das ist heute der übliche Begriff, wenn du weißt, Lachzor b'Tshuva in Rückkehr, zurückkehren, das ist ja ein doppeltes Wort im Begriff. Mhm. Das heißt, zurückkehren zum angedachten Weg der Tora. Wenn jemand wieder religiös oder gläubig wird, das ist das, was wir heute sagen. Aber der Begriff hat seine Wurzeln schon in der Bibel.
Eben, und ich denke, das ist das, was eigentlich mit Paulus passiert ist. Ja? Zunächst eigene Fehler einsehen, die Stelle, wo ich von einem richtigen Weg abgegangen ist, dann das zu überlegen und sagen, ich möchte zurück im Gebet, das im Tfilah, in dem Gebet vor Gott bringen und dann die praktischen Schritte machen, um auf den Weg zurückzukommen.
Aber er hat den Glauben ja nie verlassen. Und er hat die religiöse Welt auch nie verlassen.
Selbstverständlich, sonst werde er vom Judentum zu was bekehrt. Oder in eine andere
Religion. Er war Jude und er blieb Jude.
Klar, die Frage ist, was war da sein Fehler?
Ja, er hat ja reflektiert. Und ich meine, der Verfolgungsauftrag, der von Jerusalem kam, Judenchristen gegenüber, den hat er hinter sich gebracht. Und ab jetzt ist er Jünger Jesu geworden.
Und wie kam er auf die Idee, dass es falsch war?
Ja, durch die Begegnung mit Jesus natürlich.
Das heißt, die Offenbarung Jesu hat ihm nicht die Augen geöffnet auf eine neue Religion, sondern auf seine eigene Fehler.
Oder auf den für ihn jetzt wahren Weg. Wahren
Weg.
Den Weg der Wahrheit für ihn, wie er ihn jetzt verstanden hat.
Und diesen wahren Weg hat er bekannt durch die Mikwa, durch die Taufe oder?
Ich denke, er
ließ sich taufen, da steht geschrieben in Damaskus.
Ja, aber davor, durch die Begegnung mit Jesus selbst, ab dem Moment.
Okay.
Er brauchte Zeit für die Entscheidung, jetzt
also er hat
lasse ich mich taufen.
Er hat den Fehler christlich eingesehen, richtig, ja. Das war eigentlich keine christliche Taufe, das war eine Mikwe.
Jesus glaubende, glaubenden Taufe. So
genau,
in dem
als
Sinne.
Zeichen, dass er jetzt einen neuen Weg geht, das heißt den Messias nachfolgt, oder?
Ja, ja. Mhm. Jesus nachfolgt, ja.
Richtig, ja. Mhm. Aber was denkst du, warum, wie kam diese Idee, dass er zu den Heiden gegangen ist? Warum hat er diese Botschaft den Heiden gebracht?
Ja, so auf den Punkt, auf den Vers kann ich den Finger nicht legen und zeigen. Aber er war nicht der Einzige, der ins Ausland gegangen ist, in die heidnische Welt. Es gab auch unterwegs, hat er auch von anderen Juden gehört, die unterwegs den Auftrag, dem Auftrag nachgehen. Ich denke, dass seine Biografie die wichtigste ist. Er ist als hellenistischer Jude außerhalb Israels geboren, aufgewachsen. Dort kennt er sich aus. Und dort kann er seine Brücke schlagen.
In diesem Hinsicht knüpfe ich an einen interessanten Satz aus der Apostelgeschichte. Einen Satz von Petrus, glaube ich, Petrus spricht das. Und er sagt in Bezug auf die Heiden, warum sollen wir den Heiden etwas auflegen, was wir selbst und unsere Väter nicht tragen könnten? Die meisten Christen interpretieren diesen Satz als Gesetz. Ich glaube, das ist falsch.
Torah meinst du?
Genau,
die Gebote.
Torah. Ja, genau. Ich glaube, das ist falsch. Da steht nirgendwo geschrieben, dass die Juden die Torah nicht folgen konnten, weil die Torah ein großes Geschenk für die Juden war. Ich glaube, es geht um etwas ganz anderes. Und zwar, es geht um die Berufung. Es geht um die Berufung des jüdischen Volkes. Du sollst ein Licht für die alle anderen Menschen sein, für die Nationen sein. Eigentlich, das war die Gottesidee. Israel als ein Instrument in den Händen Gottes für die alle anderen Völker. Das Licht der Torah den Völkern zu bringen. Und meiner Meinung nach hat Paulus sich genauso als Botschafter des jüdischen Volkes verstanden an alle anderen Völker.
Das ist wahrscheinlich auf der hohen Ebene. Ich bin mehr ein Kopfgesteuerter und schaue ganz auf die Augenhöhe. Auf der Alltagsebene, es ist ja gar nicht so, dass er gar nicht an Juden ging. Überall, wo, also fast überall, wo er ankam, ging er erstmal in die Synagoge.
Absolut richtig.
Und dort hat er seine ersten Kontakte geknüpft. Und von Juden hat er immer wieder auch Ohrfeigen gekriegt. Und die Erfolge bzw. Enttäuschung, die gekommen ist, von den Juden enttäuscht, immer wieder, nicht angenommen. Und bei Heidenchristen, die diesen Zugang, und du weißt ja, in der Zeit war der Druck der Heiden auf Israel hoch, steht ja in unseren Quellen geschrieben.
Ja.
Es wollten viele rein in den Glaubenskreis, nur Aua, beschneiden, Aua, 613 Gebote, Verbote. Übrigens, jeder Rabbi würde sagen, nicht alle, also kein Mensch kann alle Gebote einhalten. Und von den 613 gelten ja gar nicht alle für alle.
Und die für die Goyim sowieso.
Wenn du kein Levit bist oder kein Priester, dann entfallen schon ziemlich viele. Wenn du Frau bist, entfallen schon ziemlich viele. Und sobald es keinen Tempel gibt, da ist ja ein ganzer Haufen weg. Von daher ist das mit den 613 gar nicht so das Ziel. Es ist ein Wegweiser. Und er stand zusammen mit in dieser Realität mit den Heidenchristen vor Dilemmas, so ganz konkret. Ja, was machen wir mit der Beschneidung? Was machen wir mit den Geboten? Und da muss man einfach einen Weg finden. Das ist nicht so einfach. Ich habe das Wort einfach gebraucht. Man muss einen Weg finden, ja, mit ihnen umzugehen.
Eigentlich war das ein Präzedent. Wer hat das vor ihm gemacht? Ich denke an die makkabäische Zeit, als die makkabäische Könige das gewaltig gemacht haben.
Die haben das militant gemacht.
Eben.
Einmal und zack und Schluss.
Eben. Und Paulus, glaube ich, deswegen komme ich zurück auf dieses Wort Berufung und Auftrag. Ich glaube schon, dass diese Idee, dass er als hellenistischer Jude in den beiden Welten zu Hause ist, hat ihm sehr geholfen, um die nicht-jüdische Menschen zu
schon
verstehen.
Alleine sprachlich, kulturell. Ja, ja, natürlich. Er kennt ihre Welt. Ja. Er kennt die griechische Mythologie, die heidnische Götzenwelt. Er kennt die Philosophie und argumentiert mit bestimmten philosophischen Schulen.
Wobei hat er auch seine Fehler gemacht. Ich erinnere mich an einen Misserfolg in Athen. Er hat versucht, dort eine große Rede zu halten und ist zu keinem Erfolg gekommen. Erinnerst du dich?
Du meinst die Areopag.
Areopag, genau, ja.
Ich halte ziemlich viel von ihr.
Wirklich?
Ja. Ja. Jesus sagt, die Pharisäer gehen über Meere und Land und Länder, um einen Proselyten zu gewinnen. Mhm. Dabei machen sie einen größeren Sünder aus ihm, als er vorher war. Worum geht's? Und ich glaube, diese Linie verfolgt Paulus. Wenn ein Nichtjude sich beschneiden lässt, dann steht er ab der Beschneidung im Bund Israels mit Gott. Mhm. Brit Mila.
Ja.
Brit, so nennen wir die Beschneidung.
Genau.
Der Beschneidungsbund, so heißt das. Und ab dem Moment bist du den Spielregeln wie ein Jude unterstellt. Mhm. Aber ein Heide kennt das gar nicht. Er kommt ja nicht aus dem Umfeld und er wird sicher dem nicht entsprechen können.
Das heißt, sie haben das nur obligatorisch gemacht?
Wie die Pharisäer. Sie wollten schon gewinnen, aber das ist ja gar nicht angemessen. Du weißt ja, das Judentum kennt keine Mission. Mhm. Bis auf diese Makkabäerzeit, ja, 112 ja. vor Christi Geburt, ein Jahr Zwangskonvertierungen und fertig. Sonst ist es gar nicht nötig. Warum? Weil die Belohnung in der kommenden Welt, mhm. ein Zadik, ein Gerechter zu sein, das wird ein Heide ganz einfach. Er muss sich nur an 7 noachidische Gebote halten.
Absolut.
Und Schluss. Wieso braucht er diese ganzen Kopfschmerzen, die ein Jude hat ab der Beschneidung? Und deswegen löst das Paulus ziemlich elegant. Aber er ändert die Spielregeln nicht für Juden, mhm. sondern öffnet die Bahn für Heiden.
Ja. Und die viele Leute denken, er schließt alle zusammen, Heiden und Juden, und schmeißt das alles in einen Topf und sagt, bitte, die Beschneidung brauchen keiner.
Dann bitte genauer lesen, Römer 9 bis 11, da differenziert er ziemlich.
Absolut. Aber denkst du nicht, dass das Ergebnis doch nicht so war, wie er von Anfang an gedacht hat? Was meine ich damit? Mhm. Dass die heidenchristliche Mehrheit hat am zum Schluss die jüdische Minorität einfach isoliert.
Es waren sicher nicht alles in seinen Händen, in Paulus' Händen. Und ich gehe nicht davon aus, dass seine Vision war, eine neue Religion zu gründen.
Absolut nicht.
Aber nicht vergessen, die Judenchristen wurden von den jüdischen Gemeinden auch in Israel und im Ausland ausgeschlossen.
Ja.
Wir kennen die Art und Weise, wie man sie unter Druck gestellt hat, wie man sie ausgeschlossen
genau,
hat.
Genau, die Schmone Esre, die 19.
Ja, ja, so ja, die Fürbittengebete, die man sprechen muss. Und das kann ja ein Jesusgläubiger nicht wirklich machen. Es geht um einen Fluch
ja.
Gegen die Heresien.
Heretiker.
Heretiker, danke. Und der Ausschluss war gegenseitig. Mhm. Und das ist auseinandergedriftet. Und vor allem, je stärker die Kirche als solche wurde, desto schlimmer wurde es. Mhm. Vor allem für Juden. Die Entwicklung der frühen Kirche kennen wir ja später.
Ja, ja.
Dass er das wollte, wahrscheinlich nicht.
Was denke ich, wenn Paulus keine neue Religion gegründet hat, wie kam es zur Entstehung dieser neuen Religion dann?
Ja, die Frage ist, was ist genau eine Religion? Wie grenzen wir das ab? Wo ist die Grenze? Der Zugang in den Glauben an Israels Gott für Heiden, das ist das paulinische Werk. Mhm. Da hat er die Grundsteine gelegt und darauf entstand das Gebäude des Christentums als, ja, ich weiß nicht inwiefern selbstständige Religion, aber schon als eine neue Religion.
Immerhin können wir das auch positiv sehen.
Ja.
Durch diese Bewegung glauben mindestens 2/3 der Menschenbevölkerung an Gott Israel.
Sicher, sicher.
Und ist das nicht die Aufgabe von Messias, der kommen soll?
Das ist eben das Ziel gewesen, sicher. Ja.